Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Moin Jan.
Heute reden wir über Charlie XCX und ihr Album Bread. Los geht's.
Bread ist das 6. Studioalbum von Charlie XCX, einer Künstlerin, von der ich absoluter Fanboy bin. HörerInnen dieses Podcasts wissen es. Und um so ein bisschen die Diskografie kurz abzuhaken auf dem Weg zum Album, weil es jetzt auch das erste Album ist von ihr, was wir vollständig besprechen. Wir alle kennen natürlich die Überhits vom Anfang der Karriere mit ihrer Beteiligung wie Fancy oder I Love It, insbesondere hier in Deutschland natürlich. Aber zum Fan gemacht hat mich das alles ab der Room Room EP von 2016, die sie gemeinsam mit Sophie released hat und damit so ein bisschen Teil des Movements war, das groß gemacht hat, was wir heute unter so hyperpoppigen Strömungen kennen und sehr überzeichneten, überdrehten Pop und auch ihre danach kommenden Mixtapes wie Number One Angel und Pop 2 waren voll von Genre-Grenzen brechenden futuristischen Pop-Songs, die für mich den absoluten Peak im 2019 Album Charlie gefunden haben, das mich in dem Jahr komplett umgehauen hat, auch in unserem Ranking war. Also ihr könnt auch die Jahresrückblick 2019-Folge nochmal nachhören, wenn ihr richtig Bock habt. Dann gibt es natürlich auch noch, um das nicht unten durchfallen zu lassen, das 2020er How I'm Feeling Now Album, was so ein bisschen das Corona-Tagebuch mehr oder weniger ist und neben großen Bängern vor allem sehr intime Momente hatte. Und dann kam das letzte Album Crash von 2022, was so ein bisschen so eine 80s-Pop-Ausrichtung hatte, die mir erschreckend schlecht gefallen hat, abgesehen von ein paar Bängern, wo ich als Riesenfan natürlich vor allem der sehr überdrehten Schiene mit Sophie und den knalligeren A.G. Cook Sachen, war ich ein bisschen raus und mich so hinterfragt und war so, warum höre ich denn lieber Hot In It mit Tiesto, obwohl ich nicht mal der Club-Typ bin, als Sachen von Crash. Und das hat ein bisschen den Weg zu diesem Album getrübt, aber als natürlich die ersten Singles draußen waren, war ich gehypt, hab mit einer guten Freundin die limitierte Brad Picture Disc vorbestellt und fieberte dem damals noch nicht geborenen Brad Summer entgegen. Genau, bin deswegen habe ich das gezeichnet, so ein bisschen so einen Schlangenlinienweg auf dieses Album zugegangen und war dann aber ganz gespannt und gehypt drauf.
Ja, ich hingegen bin etwas später aufgesprungen und habe tatsächlich auch Crash als gar nicht so schlechtes Album empfunden, habe aber immer mitbekommen, dass Leute, die wirklich connected zu Charlie XCX sind, sagen so, ja, das ist schon gut, aber das ist dann doch sehr runtergebrochen und eben nicht mehr dieses absolut Knallige, was wir von ihr möchten und was wir auch von ihr mehrfach schon bekommen haben. Hot In It hat auch einige meine Sommer geprägt und auch, obwohl ich ja auch relativ clubfern bin, war das ein Track, den ich dann doch sehr gerne, als wenn es im Hausparty-Kontext gespielt habe. Und ich habe mich auf dieses Album gefreut, auch weil ich ja weiß, dass du so Riesenfan bist. Und ich dachte, ja, ich finde die auch cool. Also ich erwähne die auch gerne so als so eine Musikerin, die ich toll finde in dem, was sie macht. Aber es ist halt eben nicht diese Musikerin, die ich bis dato so wahnsinnig oft einfach gehört habe, so am Stück und so wirklich mich auskannte bei ihr, sondern wirklich nur so punktuelles Zeugs. Und dann kam auch ja so gesehen dann die erste Single raus zu diesem Album und ich dachte mir schon, das war Van Dutch, okay, das ist sehr, sehr spannend, vielleicht reden wir drüber. Ja, und jetzt sind wir hier. Und aber auch so ein bisschen die Frage, weil wir jetzt auch schon, was ist es, 2-3 Wochen hinter dem Release her sind und schon den Brad-Sommer auf jeden Fall sehr nachempfunden haben und Teil davon waren und auch wirklich so im Umfeld merken, okay, Charlie XCX scheint angekommen zu sein, auch im Mainstream und auch in breiten Nischen. Was macht das Ganze eigentlich so besonders? Was ist jetzt so anders? Auch so ein bisschen die Frage auch an dich und den Kenner von allem hier. Ist das wirklich so krass oder stimmt da einfach irgendwie das Gesamtkonzept? Aber wenn man es dann runterbricht und wie wir jetzt Track by Track durchgeht, kann das standhalten? Das mal so als Frage. Und dann als Einstieg der Song 360, der schon krass nach vorne geht. Das ist so dieses richtige, was ist Brad? Brad kann auf jeden Fall eine sehr krasse, jo Leute, hier bin ich, das bin ich. Ich bin übrigens der ultra krasse Einfluss und das ist ultra klasse Influence für ganz, ganz viele Leute in dieser Szene. Ich bin peak selbstbewusst. Das ist ein absoluter Statement-Track und damit reinzugehen ist auf jeden Fall meine Ansage, weil ich finde auch diese Farbe von diesem, also das ist ja dieses helle Grün und dann so ganz drastisch draufgeschrieben Brad, das passt sehr gut zu dem, was man da hört. Und das liebe ich, wenn das Cover des Albums schon connected mit dem ersten Track oder insgesamt mit diesem Album, das finde ich sehr, sehr gut. Und da hatte ich direkt das Gefühl so, okay, okay. Dann natürlich das Bumpin' That, was die ganze Zeit gedroppt wird, was auch später nochmal wichtig wird im Laufe des Albums. Aber jetzt da auch schon diesen, ey, wir sind im Club, wir wollen Spaß haben und wir sind sehr, sehr outgoing in dem Moment und wissen aber auch, dass wir das quasi den Status haben innerhalb dieser Party, innerhalb dieser Ekstase, dass wir uns das erlauben können und wenn wir es nicht erlauben könnten, es ist uns relativ egal. Aber was mir hier auch noch sehr gut gefällt, neben den ganzen Statement-Sachen, ist halt, also der Flow innerhalb der Strophe ist schon sehr, sehr ansteckend, aber wenn es dann halt in den Refrain geht, der ja so ein bisschen dreigeteilt ist und die Melodien sich wiederholen und dann abwechseln und dann kommt nochmal eine und dann fadet das so geil aus. Das ist halt einfach sau catchy in jedem Moment und das ist für mich, für einen Einstieg einfach sehr, sehr logisch und konsequent, gerade für eine Künstlerin wie Charli XCX.
Ja, es ist der Banger des Sommers, also für mich und viele andere vermutlich auch, und es kommen auf dem Album ja noch einige Bops auf uns zu, aber ich finde den auch perfekt als Intro, weil er verglichen mit vielen anderen fast noch recht gemächlich startet, so vom Tempo her. Also trotzdem ist natürlich schon alles an Verspieltheit und Catchiness und Ohrwurm-Pop-Momenten dabei, aber halt so, es ist trotzdem noch nicht full aufgedreht. So, und es gibt halt diese geilen Synth- und Basslines, die simpel wie genial sind und erstmal so ein total simples Drum-Pattern und vor allem wirklich Charlies Flow, der mich sofort vom ersten Hören hatte. Und sie kommt fast schon so gesprochen, minimalistisch gerappt rein, aber dann kommen halt alle paar Zeilen so eine neue Melodie dazu und textlich weiß man auch genau sofort, was der Spirit des Albums wird. Also I'm your favorite reference, baby, looking like an icon, I set the tone, it's my design. Und immer wieder die Referenzen drin, auch an iconic Frauen aus ihrem Umfeld, also ob es Julia Fox ist, ob es Gabrielle ist, aber auch Referenzen an A.G. Cook, den Executive Producer dieses Albums und auch viele Alben vorher. Ich habe ihn auch im Intro kurz erwähnt. Also dieses Legacy is undebated, you gon' jump if A.G. made it. Das ist auch alles so killer gerimed und trotzdem immer noch simpel genug, dass es nie einen rauszieht, aber es ist auch nicht zu simpel, dass es platt wirkt. Also ich finde, man bleibt einfach dauerhaft dabei, hat den ganzen Song über den Spaß des Lebens an Produktion, bei der sich super viel verändert an ihrem Flow und wirklich alle paar Lines so einen anderen Ohrwurm, egal ob es jetzt eine besondere Line ist oder auch das Bumpin' That vom Ende, so alles bleibt und ist ein mega Einstieg und direkt einer meiner Lieblingssongs. Und es geht auch direkt bangerlastig weiter mit dem unfassbar guten Club Classics, produziert von dem bereits erwähnten A.G. Cook und Charlies Verlobtem George Daniel, dem Drummer und Producer von The 1975. Und die beiden haben wirklich einen crazy Ritt für Charlie produziert, der durch ganz viele Subgenres und Sounds sich schlängelt und es ist eben wirklich wie eine Party mit zig Floors, von denen man so von einem zum anderen wild hin und her stolpert, was ja aber auch komplett zu diesem ravigen Party-Girl-Modus des Albums passt und ja auch auf dem Song selbst zelebriert wird. Und es fängt so an mit einem eigenen Interview-Ausschnitt, den man samplet und aufchoppt und diesem Jersey-Club-Rhythmus, mit dem ich nicht immer vibe, hier aber komplett. Und halt eben der Aufzählung von Charlie zu und mit wem sie tanzen will, wo sie zuerst sich auch selber nennt, zu deren Musik sie tanzen will, was natürlich auch total der selbstbewusste Mode des Albums ist, aber eben auch Leute wie die leider verstorbene Legende Sophie, aber eben auch so Erwähnungen wie die beiden Producer des Songs und auch Hudson Mohawk, der später noch auf dem Album mitproduziert hat, und Mike Skinner von The Streets. Klar, auch absolute Legende, aber dieses Tide Like My Kind of Flow, als sie das bei Insta aufgeklärt hat, war ich live dabei und war schock, dass Mike Skinner hier erwähnt wird. Also klar, sie wollte bestimmt was mit Felix Kummer von Kraftklub gemein haben, dass sie den droppt. Aber stilistisch hat's mich komplett überrascht, den hier zu hören. Und darüber hinaus halt auch so, ja, verrückte instrumentale Reise. Also dann kommt auch nochmal so ein Four-to-the-Floor-Rhythmus, ganz viele Spielereien und Aufchoppen ihrer Vocals. Dann auch später nochmal diese, weiß ich nicht, königlichen Synthesizer, die so reinkommen und so sehr viel Größe und Epik mitbringen. Also ja, es geht auf dem Song vielleicht textlich weniger bis auf diese Aufzählung, aber dafür macht halt die Produktion durchgehend Spaß.
Der fängt so an, wo ich ein bisschen Sorge hatte. ehrlich gesagt. Mhm. Also diese reine Aufzählung, ich dachte, oh ja, okay. Hm. Und ich habe den auch lange mit diesen quasi ersten 20, 30 Sekunden Aufzählungen, ich möchte mit dem tanzen und möchte das und möchte mit dem tanzen, ich möchte meine Songs hören. Das habe ich lange damit assoziiert. Aber was sich halt gerade danach so aufbreitet und auslegt und man denkt sich, okay, hier geht noch ganz, ganz viel mehr und hier sind auch noch verschiedene Tonhöhen und Abmischungsebenen und das ist schon alles sehr, sehr geil. Und das kulminiert halt in so einem Ding. Also finde ich sehr, sehr spannend, weil man wirklich ja diesen Anfang, der ja so simpel und wiederholend ist, doch recht drastisch im Kopf hat, aber der Song so viel mehr bietet und man aber gerade an diesem Endteil des Songs mehr Spaß hat als am Anfang. Mhm, ja. Das ist eine ganz krasse Mischung aus Wiedererkennung und man ist aber trotzdem jedes Mal, denkt sich, ah ja stimmt, das war ja auch noch da. Da geht's ja nochmal hoch, da geht's nochmal runter. Gefällt mir richtig gut und ist eine sehr, sehr, irgendwie so eine sehr aufregende Mischung, weil auch durch dieses Classics man ja auch so, ja, die zieht sich ja selber hoch in diese Ebene und dann bringt sie so einen Track, der so selbstreferenziell ist und aber auch wunderbar als so ein Club-Classic funktionieren könnte. Da sind wieder sehr, sehr viele selbstreferenzielle, aber auch musikkulturelle Ebenen drin, das macht richtig Bock. Und was ich hier als für eine besonders schöne Line empfunden habe, sind die Schweißflecken, die sie so explizit erwähnt und das so als Zeichen von so, ey, es ist wirklich egal, so wir sind hier für die Ekstase, weil normalerweise Schweißflecken haben, oh Gott, jetzt muss ich ein T-Shirt anziehen, wo man es nicht so sieht und bei ihr ist das so ein Flex, dass sie die halt einfach hat, weil sie so in diesem Club-Ding drin ist und einfach tanzen will und sich fühlen will und das finde ich auf einer einfach sehr bildlichen Ebene einen richtig guten Flex, um das nochmal so explizit als, ey, ja, ich kann es mir erlauben. Natürlich. Wieso denn nicht? Wir haben ja Spaß. Richtig gut und so fühlt sich der Track auch an und das gefällt mir sehr gut. Und dann kommt der große Turn. Denn Brad ist nicht nur ein Partyalbum, sondern auch ein sehr mit sehr viel Introspektive und sehr vielen Gedanken so, ja, was bin ich, was sind andere um mich herum, wie fühle ich mich? Sympathy is a knife. Ich find's krass, wie das halt so runterfährt. Nach gerade Club Classic, das ist ja wirklich so ein und dann ist es dann doch, ja, für Charlies Verhältnisse recht zurückgenommen, recht nachdenklich und vor allem auch sehr offenlegend. Das Misstrauen einer anderen Frau gegenüber, das sich mit ihr vergleichen, diese oberflächliche Welt quasi am, ja, alles sieht gut aus, alle sind sympathisch, aber ich habe das Gefühl, dass gewisse Menschen mir nicht sympathisch gegenüber sind und das jetzt nur so als Schein machen. Mhm. Und aber auch dann die Einbeziehung ihres Mannes, der dann so sagt, ja, das glaube ich nicht. Und dann so, ja, er ist so naiv. Und das ist so offen. Ja. Also das ist überhaupt nicht verschönert. Das ist einfach sehr, sehr offen eine Gedankenwelt, die ja auch schwierig ist, wenn man sie quasi in der Form teilt, weil das ist ja eine aktive Szene, in der sie sich befindet. Finde ich sehr, sehr spannend, wie sie quasi damit umgeht und diese Gedanken quasi mit der Öffentlichkeit und damit eben auch mit diesen Menschen teilt, mit denen sie halt tagtäglich in der Musikindustrie abhängt. Aber das Geilste an dem Track ist halt das Vocal Mixing im Endeffekt. Weil wie das abgemischt ist, das ist spektakulär, weil das fühlt sich so an, weil man hat ja quasi den ersten Part, der so ganz klassisch wirkt, also so wie man sich halt so eine Stimme vorstellt und dann geht es so nach hinten und es wird auch ein bisschen tiefer, aber dadurch, dass es tiefer wird, hört man diese schrillen, hohen Momente nochmal irgendwie so ein bisschen verzerrter. Mhm. Und dadurch wirken die quasi noch höher, als dass sie eigentlich sind. Und diese Spanne ist einfach unfassbar gut. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber es klingt fantastisch und gibt dem Track halt super, super viel und gibt ihm vor allem auch diese Verzweiflung, die sie in der Stimme hat und dieses ins Outro gehende, wo es quasi nochmal ansteigt und sie nochmal so richtig loslässt und rauslässt, das ist für mich dann auch das Highlight und gerade so, was das Mixing angeht, unfassbar.
Ja, ich find's echt auch crazy, was das Album jetzt schon für einen Twist nimmt. Also man kann natürlich vermuten, dass es nicht nur Banger sein werden, so man kennt das Cover, man sieht die Ästhetik, man checkt den Vibe, dieses hyper selbstbewusste, ikonische Auftreten. Aber dass halt direkt so nach den ersten beiden Bangern so ein Keil eingeschoben wird, finde ich großartig. Und halt wirklich dieses sehr offen mit den Unsicherheiten umgehen, ob diese Freundschaftlichkeit und vermeintliche Wärme einer anderen Person, einer anderen Frau, in dem Fall vor allem echt ist oder nicht, und wie sie und ihr Selbstwert so damit zugrunde gehen und er ist auch wirklich unfassbar gut getextet für so eine erstmal, wie gesagt, der erste Eindruck ist, wird eine funny Party-Pop-Platte, auch wenn das eine schäbige Genrebezeichnung ist, aber halt so Sachen wie This One Girl Taps My Insecurities, Don't Know If It's Real or If I'm Spiraling oder in der Hook, allein also das All The Sympathy Is Just A Knife Why I Can't Even Grit My Teeth and Lie. Das sind so von Wortwahl und den Bildern her jetzt keine Mainstream-Pop-Ideen und Worte. Mhm. Aber durch halt dieses Autotune auf 180 gedrehte Vocal-Melodie ist es halt was, das musikalisch krass ist und knallig ist und hängen bleibt. Und auch tolle Produktion von Easy Fun, der auch schon seit den Number One Angel oder Pop 2 Mixtape Sachen für sie produziert hat. Also das ist so die Charlie-Ecke, die ich komplett liebe, aber eben mit einem Songwriting-Level höher und so der Tiefe der Jetztzeit, in der sie scheinbar auch viel verarbeiten will. Was ich da noch anmerken will bei dem Song, dass es sehr viele Theorien gibt, dass es so ein leichter Shade gegen Taylor Swift sein soll. Und ich finde ihn nicht mal weit hergeholt. Also es wird viel in der Industrie about Taylor gemacht, aber in dem Fall kann es schon sein, da ja viele The 1975 Referenzen drauf sind. Also Don't Wanna See Her Backstage at My Boyfriend's Show, also George spielt bei The 1975. Ja. Matty Healy, der Sänger von The 1975, hat eine Zeit lang Taylor gedatet. Und auch so dieses Fingers crossed behind my back, I hope they break up quick. Also es bedeutet ja, dass es jemand im Umfeld der Band sein muss und jemand, der sich da trennen muss. Also es liegt total auf der Hand und auch dieses, was du schon erwähnt hast, George says I'm just paranoid. Also so, er wird auch aktiv einbezogen und muss ja auch vor Ort gewesen sein. Also ne, dieses Umfeld ergibt irgendwie Sinn. Ne, ich finde es auch unabhängig von dem Gossip-Faktor irgendwie ein super eingängiger, bisschen retro Charlie XCX Song, der aber schon andeutet, was hier inhaltlich noch auf uns zukommt und was auf jeden Fall on top kommt im Vergleich zu vorigen Releases.
I Might Say Something Stupid ist dann der nächste Track und natürlich auch wieder von ganz schön vielen Selbstzweifeln geprägt und von so einer balladigen Grundstimmung, die der Song hat, der auch gar nicht mal so lang ist, was ich geil finde, weil das hätte auch so ein ausartendes, ich erzähle nochmal in Strophe 4 und 5, was ich noch denke und was so persönlich ist und ich kann mich von keiner Strophe trennen, weil das ist alles so persönlich und toll und der ist aber nach unter 2 Minuten durch und ich glaube, dass der Sound auch genau diese Länge trägt und nicht noch was so eine extra Schleife gebraucht hätte, also da auch irgendwie gute Entscheidung, wann man aus so einem Song rausgeht. Ich finde es halt cool, wie hier Brad als so Figur oder als Lifestyle oder vielleicht auch irgendwie so als Gedankenwelt gezeichnet wird und dass man halt jetzt auf 2 Tracks wirklich diese Missgunst, aber die halt hauptsächlich darauf basiert, dass man sich nicht wohlfühlt oder andere irgendwie anders wahrnimmt, als man möchte, weil man denkt, nee, die sind nicht so, wie ich hoffte. Und ich fühle mich auch selber nicht so gut in dem Moment. Aber halt auf der anderen Seite dieses, ey, wenn einmal die Stimmung richtig ist und wenn ich quasi mich in diesem Modus bringe, dann kann ich halt deutlich mehr Spaß haben und dass man aber auch in der Reihenfolge reinsteckt, dass man erst den Spaßfaktor hat und dann überlegt, so Gang zurückschaltmäßig, ey, das sind übrigens meine Probleme und ich fühle mich auch, als wäre ich quasi unter einem Druck, dass ich etwas Dummes sage, was natürlich auch als Person in der Öffentlichkeit immer ein Faktor ist. Ich finde es echt spannend, dass wir solche Tracks haben auf einem Album, was so groß gerade gemacht wird, die ja so runtergebrochen auf eine einzelne Person sind, aber mit der man irgendwie dann Verbindung findet. Das finde ich halt großartig. Und auch dieses, ich würde es jetzt mal so als DS-Sounds, die da im Hintergrund irgendwie spielen, also so ein bisschen Gaming-mäßig, bisschen nerdy, bisschen clunky, nerdy. Ja schon, aber auf so eine sympathische Art halt, ne? Und ja, auch diese Melodieverläufe von ihr, die auch viel so mit Verzerrung spielen und wo sie aber auch wirklich genau den richtigen Stimmeinsatz findet, um quasi mit dieser ganzen Mechanik um sie herum zu arbeiten. Einfach geil. Also wirklich einfach geil. Und so ein kleiner Moment irgendwie auf so einem großen Album, aber gleichzeitig so stark. Ganz toll.
Ja, komplette Zustimmung. Also so die Reise des Albums ist einfach crazy mit so 2 Banger, ein introspektiver Banger und jetzt kommt so die Ballade, die sich groß anfühlt und auch groß ist, aber der kürzeste Song des Albums. So, das wird, da wird schon so mit ganz vielen Erwartungen und auch so, was Popmusik ist und sein muss, gespielt, ohne das zu überhöhen, aber es ist ja einfach so. Und halt auch tolle Produktionen hier, erste Credit von Gesaffelstein, der auch hier mehrfach Credits auf dem Album hat. Und wie du sagst, ich finde halt die Vocal Performance das krasseste. Also die Melodien schneiden so hart rein und sind wirklich der beste Beweis für, wie geil Stimmbearbeitung, Autotune, Vocoder, wie wir es auch noch später hören, einen Song so krass erweitern können und auch die Gefühlsebene erweitern können, ohne irgendwas von der Gesangsleistung abzuziehen. Also ganz im Gegenteil. Sie zeigt sich total verletzlich, steigert sich immer wieder mit den Melodien, erreicht so krasse, hohe Punkte und es ist halt so ein bisschen so die Schattenseite des Party-Lifestyles und halt eben genau die Momente, in denen man sich nicht so fühlt, wie es auf dem Großteil des Albums irgendwie propagiert wird und sie sogar out of place fühlt. Also das finde ich halt einfach einen geilen Gegensatz und es gehört auch ja scheinbar zur Experience dazu. Und auch eine meiner Lieblingszeilen ist diese I'm famous but not quiet, so, weil einmal musikalisch habe ich einen großen Balladenohrwurm davon, wie sie die singt, aber tatsächlich auch, wie sie das sagt, also zumindest vor diesem Sommer war das der Fall, dass halt jeder Fancy oder I Love It kennt. Aber wenn ich so mit allem, was danach kommt, anfange zu missionieren, werde ich halt in den meisten Fällen, jetzt nicht überall in meinem Freundeskreis, aber halt blöd angeguckt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Album und dieser Brad Summer das ein bisschen geändert hat, aber trotzdem stimmt es einfach komplett so. Also sie ist eben bekannt, aber auch nicht so über jeden Zweifel erhaben, der sich dann hier eben in den Momenten ausdrückt. Finde ich sehr stark. Und dann werden diese Zweifel perfekt weggewischt mit dem nahtlosen Übergang zu Talk Talk, der einer der Lieblingssongs vom Album ist von mir und auch so der glücklichste, verliebteste Highlight-Party-Track-Moment. Also wirklich, wie sie mit And I don't know if I belong here anymore, I und dann I've been looking at you reinkommt und man ist sofort ganz anderer Vibe, ganz anderer Floor von mir aus, auf dem man transportiert wurde. I've been looking at you, putting holes in your head. Aber eben genau, weil sie diese Person, die sie so nice findet, anstarrt und von allen anderen negativen Gedanken weg ist. Der Song ist wohl eine sehr konkrete Schilderung vom ersten Aufeinandertreffen von ihr und George bei den NME Awards mit allen Aspekten, also dem davor texten, aber sich nie in Real Life treffen. Man merkt, man hat eine Anziehung, was denken seine Friends, die auch seine Bandkollegen sind, weil die seit Teenageralter zusammen in der Band sind. Also das wird auch erwähnt. Dann bis zur Line, dass sie eben erst in den Bathroom folgt und dann merkt, was mache ich hier eigentlich? Ich drehe mal lieber um. Und alles daran ist sowieso schon sehr bunt und quietschig und so frisch verknallt vom Text an sich, aber so mit der echten Hintergrundgeschichte nochmal süßer. Und halt die Banger-Produktion von A.J. Cook und Hudson Mohawk macht genau das, was sie machen soll. Also diesen sehr puren, aufgeregten Adrenalin, wer spricht wen zuerst an, Moment, fängt das sehr gut ein, macht es tanzbar und das ist ja wirklich in allen Phasen und irgendwie, ja, einer meiner Lieblingssongs des Albums und einer, den ich am häufigsten gehört habe seit Release, weil er eben so in jeder Moment, in jeder Situation so diesen Rush auslöst, weil er eben ja die Gefühle, die den Song ausgelöst haben, sehr gut einfängt und immer wieder abrufen kann und das wirklich so ein Hype ist einfach.
Ja, das ist jetzt spannend, weil ich finde den nicht so geil, aber habe schon wahrscheinlich 90% der Zeit genau von dem Track einen Ohrwurm und denke mir, ja, das ist absolut catchy. Allein, wenn man den Titel liest, ist man schon in dem Modus drin. Ja. Also ich sehe komplett, wieso man den liebt und irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas in meinem Körper liebt diesen Track, aber das Gehirn auf jeden Fall nicht, weil da denke ich mir die ganze Zeit, naja, das ist jetzt wirklich so das Pop einmal eins und natürlich ist das alles catchy und diese Geschichte ist halt auch wieder total privat, aber halt runtergebrochen auf, bis auf diese Toilettengeschichte, bis auf sehr allgemeine Bilder von, ja, wir reden jetzt nicht auf der Party, ich weiß nicht, was deine Freunde denken, aber also es ist in der Situation, die könnte man auch so mal haben, da muss man jetzt nicht Charlie XCX für sein. Irgendwas stört mich, aber wenn sie dann zu dieser letzten Zeit just wondering what they know und dann zieht sie das so lang, das ist auch wieder ultra catchy und dann bin ich auch wieder voll drin, das zieht mich alles an, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich, nee, eigentlich irgendwas finde ich jetzt nicht so geil an dem Track. Aber das ist wirklich ein sehr abstruses Gefühl, weil immer wenn er kommt, bin ich voll drin. Ja. Aber wenn ich würde nicht selber so richtig anmachen, das wahrscheinlich. Irgendwie so das Gefühl habe ich. Im Gegensatz zu Van Dutch, ja. Der Track, der mich zum Fanboy des Albums hat machen lassen, bevor das Album überhaupt rauskam, weil ich dachte, ja, also wenn das nur ansatzweise in die Richtung geht, dann ist das mein Charlie XCX Album, das Album, was mich dazu auf das Level bringt, was Erik schon seit Jahren hat an Fantum. Ja, dabei bleibe ich auch. Das ist auch für mich der größte Banger auf dem Album. Ich glaube, ja, bei dir war es ein bisschen weiter vorne, aber das ist für mich, also wenn das irgendwo läuft, ich bin hyped. Und das ist auch was ich zeige, wenn Leute fragen, ja, was ist denn jetzt mit Charlie XCX, was macht das denn so besonders? Das muss man schon irgendwie mögen. Wenn man irgendwie auf so eine leichte Ekstase steht, auf so ein komplett antreibendes, sich durchgehend auch oben haltendes Level, was ich bei Charlie halt wirklich oft nicht hatte. Ja. Also bei vielen alten Tracks hatte ich das Gefühl, es gibt immer diese Mega-Momente und diese 30 Sekunden und diesen crazy Ausflug in die Elektro-Ecke oder so. Aber dann hast du aber auch die 1-2 Minuten Weirdness, was ich mag, aber wo ich jetzt denke, das kannst du nicht immer spielen. Und bei Vandage denke ich mir, ja, also sorry. Magst du die ersten 10 Sekunden, wirst du die anderen 200 irgendwas Sekunden auch lieben. Es ist einfach mega geil und es geht von vorne bis hinten gut rein. Der Stimmeinsatz ist absolut energiegeladen. Es ist so ansteckend einfach. Es ist mega und Video auch geil. Das stimmt halt alles. Und das war auch ein super Startschuss für so ein Album, weil das ist ein Statement. Wenn man so einen Song im Köcher hat, auch wenn man halt so sieht, was man vorher so rausgebracht hat, dann ist das schon mal ein Statement. Und das hält sie ja dann auch bei den Tracks, die wir zuvor besprochen haben, auch ein. Also Banger und einer meiner Lieblingstracks.
Ja, same. Und mich fasziniert am meisten, dass es auch immer noch nach Monaten so ist. Also der Song hat ja irgendwie auch ein gewisses Nervpotenzial und eine Aufgedrehtheit in jedem Sinne, irgendwie drüber sein zu können. Und ich weiß safe, dass es vergleichbare Songs gibt, die sich irgendwann abgenutzt haben, aber nicht der. Also ich würde wirklich zum ganz, ganz großen Teil das auch der Produktion zugute halten, auch wieder von Easy Fun. Das ist wirklich so verspielt und ever-changing und voll mit Details und für sich stehenden Momenten, dass es sich nach einem super simplen Aufbau auch anhört, aber trotzdem nie repetitiv irgendwie. Und großes Beispiel dafür sind halt diese sehr präsenten, großen, dröhnenden, sich warpenden, raving Synthesizer im Hintergrund, die immer wieder so auftauchen, größer und kleiner werden, auftauchen, wieder abklingen und eben nie so durchgängig spielen, dass es zu dröge wird. Und ich glaube, das sind so Elemente, die das dann halt rausstechen lassen zu anderen Songs, die Ähnliches versucht haben. Und deswegen, das ist wirklich so ein bisschen das große Alleinstellungsmerkmal des Songs, auch auf dem Album und halt gepaart mit wirklich einer geladenen Full-Icon Charlie XCX-Performance. Vermutlich ist der Song auch so die Brad-Persona in Reinform so ein bisschen.
Ja, und vielleicht die nachdenklichere Brad-Persona hören wir dann auf dem nächsten Track, Everything is Romantic. Ein weiteres Highlight für mich, und zwar ein richtig, richtig, richtig großes und wahrscheinlich sogar der meistgehörte Track, den ich auf diesem Album habe. Und ich liebe auch die Kombi aus Vandage und diesem Track. Also das ist für mich so eine Ecke des Albums, wo ich denke, ja, da sind wir. Da ist es auf Full Level. Was mir hier halt besonders gut gefällt und was auch so ein bisschen für dieses Gesamtbild des Albums steht, ist die Beschreibung von etwas Schönem oder das auch das Wahrnehmen von etwas Schönem in so einem eigentlich kitschig hässlichen Umfeld. Also da sind ja immer Bilder, wo man denkt so, das ist an sich, wenn man es runterbricht, ist es halt eben nicht irgendwie romantisierenswert. Aber ich kann komplett verstehen, wieso man das so wahrnimmt. Und das kennt man ja aus dem eigenen Leben. Man hat irgendwie einen mittelmäßigen Tag, hört auf einmal einen guten Track, guckt irgendwie aus der Bahn, sieht was halbwegs Schönes und denkt sich, boah, geil, geil, das habe ich jetzt erlebt und das ist, irgendwas macht das im Kopf. Und so ist es ja auch mit Musik. Also das ist ja auch quasi das, was wir suchen. Bei oftmals in Musik, das wird sehr pseudophilosophisch, aber dass man sowas Kratziges oder so findet in der Musik, was ja nicht perfekt ist, aber dass dadurch irgendwas Besonderes entsteht und man empfindet auf einmal so eine Emotion für solche Momente. Und das spiegelt dieser Track halt auch wieder und das spiegelt aber auch so ein bisschen diesen Sweet Spot wieder, den Charlie da versucht zwischen diesem nachdenklichen Zeugs und diesem sehr hochgestochenen, ich bin die geilste Zeugs zu finden und irgendwie fast für mich der Track, das Album, obwohl das gar nicht das Ziel des Tracks war, aber das fasst es halt super gut zusammen.
Ja, ich glaube, was es halt da sein könnte, was deine These unterstreicht, viele der bisherigen Songs liebe ich halt, weil sie ganz neue Vibes und Atmosphären in das Album bringen und es immer wieder spannend machen, aber kein Song verbindet so viele Eindrücke und Modi auf einem Song wie der. Also von diesem Streicher-Sample am Anfang, ihren Vocals, die dazukommen, wieder mit so einem heftig rappigen Flow. Und dann kommen halt diese Drums rein, die wirklich so insanely hart gehen und dann halt ersetzt werden durch diese fast noch härteren Four-to-the-Floor-Kicks, die dann so dieser Rave-Ausrast-Vibe sind, nur damit es dann wieder so fucking schön wird ab der zweiten Strophe und diesen Schilderungen aus Italien rund um Neapel und Pompeji und Capri, wo ich auch letzten Sommer war, als dieses Album dort scheinbar geschrieben wurde. Also,
Alter.
Charlie, sag mal, wenn wir uns irgendwie auf dem Markt gesehen haben. Und also der Vibe wird so gut eingefangen, macht einen, egal ob man schon mal dort war oder nicht, direkt nostalgisch und dann wird es immer nur noch schöner und schöner. Und wenn sie dieses Fall in Love Again and Again und da in dieses Mantra reinkommt, ihre Stimme mehr und mehr gefiltert wird und fast schon zersetzt wird von diesem tollen Vocoder, nur damit dann diese Everything is Background Vocals dazu kommen, die so mega hoch sind. Was mich auch wieder sehr an Sophie erinnert, die ja gleich noch auf dem Album größer thematisiert wird. Und wirklich, ich schmelze da dahin. Das ist einer der prettiesten Momente des ganzen Albums. Also wirklich durchgehend tolle Produktion durch all diese Phasen, die ich schon beschrieben habe, mit einem Sound, wie meiner Freundin mit ihrem wahnsinnig tollen musikalischen Gespür und Geschmack aufgefallen ist, auch etwas an FK Twix erinnert und vor allem ja an dieses Capri-Songs-Mixtape. So, und Shoutouts. Da habe ich natürlich Shoutouts. Sehr romantisch, Shoutout zu sagen, habe ich direkt nachrecherchiert. Du kannst natürlich machen. Habe ich nachrecherchiert. Und Producer des Tracks war unter anderem El Guincho, der große Teile dieses FKA Twix Mixtapes produziert hat und auch viel Rosalía produziert hat. Also auch total sinnig, falls einer es daran erinnert. Und manche da dann in den YouTube-Kommis fordern auch einen Remix mit FKA Twix auf dem Remix-Album, was ja vermutlich kommt. Ob es den geben wird, ist wieder fraglich, weil FKA Twix ja auch mit Matty Healy von The 1975 zusammen war, 2 Jahre. Und
der Junge.
Charlie, 1975, George, Matty, Connection, steht dem vielleicht ein bisschen im Weg. Also, Leute, hier gibt's auch ein bisschen Gossip on top zu einer fantastischen Musikreview. Aber ja, fantastischer Song. Early nights in white sheets with lace curtains. Capri in the distance. Tattoos on leather tan skin. Jesus Christ on a plastic sign. All in love again and again. Winding roads through manual drive.
So, und jetzt kommt auch noch ein Ticken Kritik on top. Bei Rewind
habe
ich, ja, es kann nicht alles rosig sein, auch auf diesem Album nicht.
Aber doch nicht der.
Doch, der ist es für mich. Für mich ist das, und jetzt hartes Urteil, es kommt mir ein bisschen vor wie so ein klassischer Gimmick-Song. Also man hat sich so das Rewind-Thema ausgesucht und denkt man, ah witzig, ich wünschte im Leben, manchmal wäre es ein Rewind und dann gibt's das ja auch noch als Soundeffekt und als Funktion und dann verbinden wir das doch und rewinden halt alles und das ist klar, es ist irgendwie catchy. Das ist ein bisschen wie bei Talk Talk. Es ist catchy. Ich mag's auch ein bisschen. Aber nachdem ich halt so, also einfach sehr, sehr viel empfunden habe bei den 2 vorherigen Tracks, kommt dann immer der und der fühlt sich fast schon an wie so ein kleiner Neustart in halt so eine neue Richtung. Aber er bringt schon natürlich sehr viele Aspekte auch irgendwie zusammen. Also gerade dadurch, dass halt dieses oberflächliche Thema von so, ich würde gerne mal zurückspulen, vielleicht auch so ein bisschen Tempo rausnehmen aus diesem Partyleben, aber halt auch nochmal so ein bisschen mich resetten, was das Denken angeht, das finde ich schon gut. Aber es kommt nicht so ganz rüber. Aber komm, hau dein Lob raus. Mich berührt er nicht so sehr.
Okay, das ist sehr spannend, aber es ist natürlich auch okay, mein Bro.
Meinungen sind ja immer gewünscht, auch in den Kommentaren. Also darüber lässt sich auch streiten. Und es gibt ja bestimmt auch Leute, die nicht jeden Track von diesem Album mögen.
Ja.
Also gerne raus damit. Wir freuen uns da immer über Austausch.
Vielleicht gibt es auch noch Songs, die ich nicht so mag. Aber an dieser Stelle mag ich das Pacing einfach ganz, ganz doll. Weil nicht nur geben sich so ein bisschen die ruhigen und die quietschigen Momente und so die traurigen und happy Momente so die Klinke in die Hand. Es gibt auch so Sad Banger wie diesen Song. Also der ist halt so der Übergang von diesem sprunghaften alle Vibes auf einem Song wie Everything is Romantic kommt dann wieder so ein simplerer wie Rewind. So, ich kann das total verstehen, dass er einem so ein bisschen zu basic ist. Aber ich finde ihn halt das Gegenteil von langweilig oder repetitiv. Dieser Grundaufbau mit dieser super simplen Hook und diesen sehr präsenten Synthesizern, das hat mich schon. Und dann gibt's halt immer wieder so Spielereien, die das aufbrechen. Ob das direkt am Anfang diese höher gelayerten Vocals sind freue ich mich jedes Mal drauf. Aber auch so Rhythmusspielereien wie diese Backspins, die da immer wieder eingebaut werden und irgendwie geil kommen. Oder wenn im Hintergrund mal so ein Sound rumglitscht oder die Phase, in der die Rhythmik so generell aufgebrochen wird und es mal so UK Garage Two-Steppig wird. Nur um für so ein paar Sekunden das zu bleiben und dann wieder in die nächste Phase zu gehen. Also ich finde, das ist halt sehr typisch AG Cook und sein PC Music Label, weshalb ich auch diese Collabs mit Charlie so liebe. Nur irgendwie nochmal auf einer zugänglicheren Ebene irgendwie, was auch so, finde ich, die Strahlkraft dieses Albums auch erst möglich macht. Und während all diesen Produktionskniffen und hin und her rappt Charlie so bratty wie sonst kaum auf dem Album und put it polish on her toes und wrestelt aber auch so wieder mit ihren Unsicherheiten, mit Körperbild, mit ihrem Gesicht, das sie overanalyzt, bis sie sich nicht mehr wohl damit fühlt, mit Tendenz zu Essstörungen, aber auch so Gossip-Insights wie, natürlich rufe ich die Paparazzi selbst, weil ich fühle mich heute nice und dann will ich, dass ich heute fotografiert werde. Und das ist halt so ein Aspekt von dem, was Brad ist, aber eben so mit dem Fokus mehr auf die verletzliche Seite und dem Gefühl von, ich wünschte, die Zeit könnte ich zurückdrehen, als ich all diese Gedanken noch nicht hatte oder haben musste. Und zusätzlich kommen wir dann direkt danach zu einem der schwersten Punkte des Albums und potenziell auch zu einem am schwersten zu überleitenden Punkt des Albums. Umso genialer finde ich, dass halt auf Rewind So I kommt, was total Sinn ergibt, weil sie auf Rewind noch die Zeit zurückdrehen will und So I jetzt auch so eine Ode und Widmung an die verstorbene Sophie ist. Und da der Song halt nicht nur so auch die Legacy von ihr behandelt, sondern auch so das persönliche Vermissen einer befreundeten Person und wie man sich gerne anders verhalten hätte, wenn man gewusst hätte, dass die Person nicht mehr lange da ist. Also auch da wird sehr viel sinnig mit der Tracklist irgendwie gespielt, obwohl es ganz viel unterschiedliche Emotionen sind. Und mich hat der Song beim ersten Mal komplett überrollt, weil ich ja wie immer relativ blind versucht habe, ins Album reinzukommen, zumindest bei den Songs, die man halt noch nicht kannte. Und dann fängt er so an mit diesen wirklich wunderschönen Synthesizern und Vocals. Man merkt direkt, okay, hier geht's um eine wichtige Connection, hier geht's um tiefe Emotionen. Und mit jeder Sekunde kam ich immer mehr auf die Spur, dass es um Sophie gehen muss. Und spätestens bei der Zeile "And I know you always said it's okay to cry, so I know I can cry, so I cry." Mit diesem langgezogenen letzten Cry, da sind wirklich bei mir alle Schalter umgekippt und Dämme gebrochen gleichzeitig. Die Schalter war halt die Referenz an den Sophie-Song "It's Okay to Cry" da ist, auf den sie sich bezieht. Und aber auch gleichzeitig emotional, weil es halt so schön und mit so viel Gefühl gesungen ist, gerade der letzte Ton. Und sie sich in ihrer eigenen Trauer um eine befreundete Person auf den Rat dieser Person bezieht, den sie so zu Lebzeiten für alle hinterlassen hat in Songform. Und das hat mich so fertig gemacht. Also nicht nur hat Sophie mit ihrer Musik vielen Menschen geholfen und Wege und Emotionen geöffnet, sondern es hilft damit auch Leuten, die sie kannte, nur mit der Trauer umzugehen über sie. Also es ist so ein Brocken an Emotionen und auch Zeilen wie dieses "You're a hero and a human", die nochmal so Wert drauf legen. Mir geht's hier nicht darum, einen öffentlichen, ikonisierenden Song zu schreiben, der sich geil streamt, sondern es geht auch darum, halt wirklich um einen Menschen zu trauen und eine persönliche Connection. Und dann kommen noch so Metaspielereien dazu, wie zu sagen, ey, du hast immer gesagt, ich sollte meine Songs schneller machen und den Song nach dieser Line so minimal schneller zu machen, wie fast schon so ein Augenzwinkern, nur halt ein Augenzwinkern mit wässrigen Augen. Absolut emotionales Highlight des Albums und auch vielleicht emotionales Highlight meines bisherigen Musikjahres und halt einfach noch super toll produziert und gesungen.
Ja, super schön zusammengefasst, weil das sehe ich ganz genauso, hat mich auch sehr beeindruckt und ich kannte die Vorgeschichte jetzt auch nicht ganz so gut, du bist da einfach tiefer drin, aber auch die Art und Weise, wie sie gestorben ist, ist ja irgendwie vom Dach gefallen beim Versuch, ein Bild zu machen, das finde ich auch so, also viel tragischer und auch irgendwie so unglücklich tragisch kann man kaum sterben und das ist natürlich super schwer zu verarbeiten und das, was ich da auch an der Verarbeitung so irgendwie so emotional spannend finde, ist dieses, ey, ich habe mich manchmal, weil ich dich so toll fand in dem, was du machst, nicht getraut, das so also sich selber quasi so ein bisschen schlecht gefühlt, weil man denkt, ey, das habe ich doch gar nicht verdient, so einen tollen Menschen. Das halt dann im Nachhinein so zu checken, ja, das ist eigentlich total doof, weil dadurch habe ich weniger Zeit mit dieser Person verbracht, obwohl ich ja wollte und sie ja offensichtlich auch, weil sie hat ja gefragt.
Ja.
Aber halt aus meinem Gefühl, dass ich bin nicht gut genug für sie, hat man quasi die Zeit etwas reduziert. Und das ist natürlich im Nachhinein, wenn man keine Zeit mehr hat, das Schlimmste, was gibt, wenn man solche Gedanken hat und wenn man ja sowas reflektieren muss, weil es halt eben so war. Und das habe ich schon mitgenommen, muss ich echt sagen. Also das ist ein echt toller Moment. Und natürlich wird Brad so als Album wird immer für diese eher schnelleren Ecken, eher Eskalations-, ich fühle mich geil Ebenen stehen. Aber ich glaube, die funktionieren gerade so gut, weil es halt auch eben diese wirklich persönlichen Geschichten gibt. Und das ist einfach gut, musikalisch und aber auch ehrlich emotional. Und dann kommt ja der nächste Track, ist ja wieder ein Highlight. Girls Are Confusing ist auf jeden Fall ein Highlight auf zwei Ebenen. Mhm. Einmal der Track als solcher, weil super catchy, wenn Girl, Girl, Girl reinkommt und man hat das Gefühl, es sprechen mehrere Stimmen mit ihr. Und dann das ganze Thema Frau sein, was bedeutet das, wo steht man da gesellschaftlich, das ist ja alles da irgendwie drin. Trotzdem aber auf so einer ganz einfachen, ich bin Künstlerin und habe natürlich bekannte Menschen, die auch in meinem Umfeld stattfinden und wir werden von außen assoziiert als eine Person und dann ist es aber irgendwie schwer und awkward, weil man gar nicht so viel gemeinsam hat, aber man verbringt irgendwie trotzdem Zeit, sagt dann aber ab. Also wirklich so ganz simple, wo stehen wir überhaupt in der Freundschaft, was ist das hier, wieso machen wir das und wieso fühlt sich das einerseits kacke an, aber auch gut und wieso ist es so kompliziert, eine Frau zu sein. So kommt es rüber, das ist natürlich jetzt ein sehr stranges, zwei Typen reden über einen Song, der so zwei Frauen quasi beinhaltet, die sich selbst reflektieren, weil, da ist es fast schon ein kleiner Spoiler, dieser Track ist nicht nur ein fantastischer Solo-Track von ihr, sondern dann kam ja nachher auch der Remix oder quasi schon so der zweite Part, die Auflösung der ganzen Sache. Es bezieht sich auf Lord und sie bekommt den zweiten Part, reagiert in diesem Part auf das, was Shadi sagt, was die geilste Metaebene ever ist, dass wir selber diesen Song bekommen, also das Ursprungslied, und dann in der zweiten Ebene die Reflexion der anderen Seite bekommen, auf dem Track zusammen mit der ersten Seite. Das ist wirklich, und die sagen auch noch selber dann, ja, okay, das Internet wird crazy gehen, wenn wir das machen. Und es ist so gewesen und es ist auch völlig zu Recht so, weil das ist einfach ein großer Moment der letzten 10 Jahre, was Musikgeschichte angeht. Und das halt von so zwei Artists, wo man jetzt schon sagen muss, also klar, Lord hat so unfassbar gute, große Releases. Charlie XCX hat auch ein paar große Releases, aber die waren jetzt so für sich genommen große Leute der Szene, aber jetzt nicht die Top 3. Ist jetzt keine Taylor Swift, die irgendwie zusammen mit Lady Gaga irgendwas macht und ihren Beef irgendwie ausspielt. Mhm. Aber durch diese Aktion und durch diese angenehme Herangehensweise ist das einfach ein Riesenmoment auf dem Album und für die Musikwelt. Und das wird noch lange im Gedächtnis bleiben.
Ja.
Zumindest bei uns.
Ja, safe. Also ich glaube auch, dass es so auch für das Album so ein Next-Level-Move war und dass den Song nochmal so das Album nochmal höher gehoben hat. Also wie du sagst, musikalisch super catchy, also was sie hier mit den Vocals macht, Charlie, absolute Peak-Ohrwurm-Leistung und vor allem halt dieses Thema, ne, auch wie ist es als Frau in der Musikindustrie, aber auch unabhängig davon, aber auch da, so dieses sich mit anderen vergleichen, verglichen zu werden, ohne dass man es will, negative Feelings für Leute entwickeln, wo man gar nicht weiß, ist es überhaupt angebracht. Also auch wieder dieses Sympathy is a Knife-mäßige, ey, das ist super weird zwischen uns, magst du mich, hast du mich, mag ich dich überhaupt? Und diese ganzen Unsicherheiten so offen da reingesteckt, dass es zwar sie selbst entlarvt, aber auch deutlich macht, und das war für mich immer eindeutig, ihr geht's nicht darum, eine konkrete Person anzugreifen, sondern so abzubilden, wie kompliziert es ist, eine Frau zu sein, eine Frau in der Musikindustrie zu sein und wie sehr das so eine potenzielle echte Bindung oder potenzielle Freundschaft oder auch Beziehung zu einer Person, mit der man nichts zu tun haben müsste, irgendwie beeinflussen kann. Also es kann ja alles davon sein. Was damit passiert ist, ist halt genau das, was sie auf dem Song schildert, also jetzt bevor der Remix rauskam und wo sie auch natürlich hier und da Spuren gelegt hat. Alle haben gemutmaßt, geht's um Lord, geht's um Marina von Marina and the Diamonds, an wen ist der Diss gerichtet? Und wie gesagt, für mich war es das nie. Es geht einfach halt nur um diese mehrseitige Unsicherheiten und damit Gefühle zu deuten. Und egal, wie konzipiert das von vornherein war, aber dann halt den angekündigten Move, das Internet wird crazy gehen, zu machen, den Remix mit Lord zu droppen, ist wirklich die Sahne auf der Kirsche oder andersrum. Es ist einfach großartig, es ist inhaltlich und wie du sagst, Meta-Move, die Ergänzung schlechthin, das in der Öffentlichkeit auf diesem Song zu verhandeln, die andere Seite zu hören, die Überraschung eine sehr ähnliche Seite ist, weil wirklich Lords Part auch super rührend ist. Also sowohl, also diese, ich sag mal, mimigen Momente, so let's work it out on a remix, ist halt eine geile Phrase einfach, aber was sie da drin sagt, ist halt auch total rührend. Also, dass sie aus Socially Awkwardness auf Partys nicht kommen wollte, zu denen sie Charlie eingeladen hat, dass sie auch immens mit ihrem Body Image zu strugglen hat und sich eben im Vergleich mit Charlie auch immer schlecht gefühlt hat und nie gedacht hätte, dass sie dieselben Struggles hat. Also das ist ja auch nochmal so eine Ebene mehr, die auf dem Remix dann klar wird. Wirklich, wenn sie aus diesem ich habe das aus Self-Defense gemacht und seit ich ein junges Mädchen bin, eine Mauer mich aufgebaut, hin zu der Forgot That Inside The Icon, der Still A Young Girl From Essex Line, die sich auf Charlie bezieht, da kriege ich wirklich jedes Mal Gänsehaut und bin sehr gerührt, kann mir, wie du auch schon zu Recht gesagt hast, nur vorstellen, wie viel mehr das noch hittet, wenn man diese Female Experience auch teilt und dann, wenn dieses Fazit, einfach um es auch nochmal gesagt zu haben, dieses 'cause I write for you, Charlie, und die Antwort I write for you too, das zielt dann einfach für mich den Deal. Also toller Song, toller Remix. Nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalisch bringt Lord noch so eine Gesangsmelodie drauf, von der ich auch einen absoluten Ohrwurm habe. Also ja, richtige Gänsehautnummer.
Ja, Apple dann weniger, ne? Und das ist ein bisschen das Problem. Also der ist halt wirklich so das Durchschnittlichste, was man so erwarten kann von Charlie. Und der fällt so ein bisschen aus der Reihe. Also er wirkt schon so ein bisschen anders. Und ich glaube, sie hat es auch in irgendeinem Interview gesagt, dass sie den eigentlich sehr, sehr gerne mag, aber dass es halt irgendwie nicht so ganz gepasst hat. Find den nicht komplett kacke, aber den, wenn man jetzt sagt, irgendwie, wir müssen irgendwie, das 15 Tracks sind zu viel, wir müssen was kürzen, auf jeden Fall Apple. Ja. Also sofort weg.
Weg damit.
Weil den braucht jetzt wirklich keiner dringend.
Ja.
Aber es ist auch kein so schlechter Track. Also auf einem mittelmäßigen Album wäre das ein okayer Track.
Ja.
Aber jetzt hier ist es ein okayer Track auf einem sehr guten Album und dann fällt er halt ein bisschen ab. Aber trotzdem glaube ich, dass man auch in der Verbindung so mit dem Album Gedanken, das geht schon.
Ja.
Ist schon irgendwo okay, aber das reicht ja eigentlich nicht aus, muss man auch sagen.
Ist tatsächlich auch so die einzige Phase und die einzige Brücke auf dem Album, wo ich nicht mitgehe. Mhm. Also die ersten 10 Tracks wirklich perfekt für mich mit allem, was so dazugehört, auf allen emotionalen Ebenen. Und jetzt nach Girl So Confusing ist der halt einfach underwhelmed. Also das ist wirklich auch mein least favorite Song des Albums. Die Produktion ist halt süß, catchy, erinnert so ein bisschen an die 80s-Vibes von Crash, die ich auch schon noch nicht so richtig gefühlt habe. Und auch im Text gibt's auch nicht so viel zu holen. Also so die Bilder, die irgendwie auf dieses übergeordnete Apfel-Metapher-Bild irgendwie einzahlen sollen, wirken total gezwungen. Und auch ihre Vocals sind ein bisschen platt. Also mir ging es sehr schnell, so wie dir. Und ich habe dann immer nochmal nachgehört und war so, warum geht's mir denn so? Also es gibt so viele tolle Stimmbearbeitungen und Effektideen auf dem Album. Und hier verstehe ich nicht die Idee dahinter, ihre Vocals so zu filtern und irgendwie so Druck auch rauszunehmen dadurch. Also ich mag den auf jeden Fall am wenigsten, was, wie du schon sagst, sie ja auch gesagt hat, dass er super underrated ist. Ich glaube, da hat jetzt TikTok und der Tanz zum Song dem wieder ein bisschen gegengesteuert und sein Ding gemacht. Also auch Genius Marketing wieder, wie generell alles um Brad, aber macht den Song für mich nicht besser. Und absurderweise kommt nach dem sehr unschuldigen und unscheinbar wirkenden Apple direkt das absolute wuchtige Gegenstück mit Back to Back, der wirklich dröhnt, gar nicht TikTok tanzend über eine Wiese springt, sondern sich den Weg durch abgefuckte Bunker-Clubs bahnt.
Ja.
Krasser Kontrast, der für mich aber nicht ganz aufgeht. Und für mich sind die beiden, wenn ich eine schwächste Phase benennen müsste auf diesem sehr guten Album, wäre es die, die mich nicht ganz abholen. Vielleicht bin ich zu wenig Club-Culture oder ich sehe mich halt mehr in den Clubs, in denen halt Talk Talk und Rewind läuft, als in denen relativ monoton und gleichbleibend Back-to-Back läuft. Ich mag Elemente davon. Ich verstehe auch, warum der so sein muss, wie er ist. Ich mag auch die wuchtigen Drums und Co-Produktion von Gesaffelstein macht total Sinn. Und das ist auch wieder eine wilde Kombi mit AJ Cook. Aber das Ergebnis auf Songdauer ist mir ein bisschen zu repetitiv, gerade wenn so Vocal Lines, die später noch dazukommen, ein bisschen zu sehr mit Disharmonien spielen, die mich auch nicht wirklich wieder reinholen, wenn man eh schon eher draußen ist. Oder diese Sirene im Hintergrund auch, die über einen Großteil der ersten Hälfte durch gehend läuft. Dieser Sound ist, glaube ich, einfach nicht so meine Welt, ist aber, glaube ich, für Charlie-Fans, die in dieser Welt mehr ansässig sind, genau der darke Club-Aspekt auf dem Album, der bis dahin noch gefehlt hat. Also verstehe ich komplett, wenn man es so sieht, geht mir aber nicht so.
Ich würde jetzt nicht widersprechen, weil das stimmt schon, wenn man das halt so sieht, aber ich sehe mich in der Club-Szene eher als in der Rewind-Club-Szene. Also es muss jetzt nicht in einem dreckigen Bunker sein, das kann auch in so einem abgelegenen Wald sein mit so ein paar Lichtern oder so, aber einfach, wo man sich so ein bisschen treiben lässt und es gibt viel Wiederholung und es ist jetzt nicht dieses Ekstase, geil Leute, jetzt nochmal Pitbull, sondern halt eher so, ja, halt so Elektromucke, wie man sie sich, so düstere Elektromucke, wo man dann nach 4-5 Stunden Tanzen random einen James Blake Song von 2015 bekommt oder so.
Er hat es wieder geschafft.
Ja, yes, da ist er wieder. Aber es gibt, du weißt genauso, so Overgrown, die Ecke, da war schon auch so in die Richtung was dabei. Ja. Und das ist einfach meine Mucke. Das mag ich einfach gerne. Und da gibt's halt auch ganz viel, was ich langweilig finde, aber den finde ich halt eben nicht langweilig, sondern sehr gelungen. Und ich mag das auch, weil wenn sie schon über diese ganze Clubszene und so spricht, dass dann halt auch wirklich jetzt nicht nur die Pop-Club-Szene abgedeckt wird, also keine Ahnung, in welchen Club sie ist, und ich bin auch selber kein großer Experte, aber das ist für mich halt zumindest auch ein Aspekt dieser Szene, der auch gar nicht so unwichtig ist, gerade wenn es diese Belastung uns mal treiben und haben einfach einen angenehmen Tanzabend auf diese Art von Beat. Finde ich geil. Ich mag den sehr gerne, aber ich kann auch verstehen, dass man da jetzt vielleicht, das ist jetzt nicht der spannendste Track, allein schon, weil es sich halt so oft wiederholt. Mean Girls erzählt hingegen ja so ein bisschen das Bild, was so im Internet von so, ja halt die Girls, die sehr hot sind mit den toten Augen, die man irgendwie sehr attraktiv findet, aber auch irgendwie dieses Unerreichbarkeitsgefühl dabei hat. Und das beschreibt sie halt hier sehr, sehr geil, aber halt eben auf der Shoutout an genau diese Menschen, an genau diese Frauen, die so sind, die Lana Del Rey hören und irgendwelche traurigen Merkmale haben, die Typen hot finden oder auch nicht Typen, es können natürlich auch Frauen hot finden, aber in dem Fall ist es natürlich das, also ja, es ist auf jeden Fall ein Shoutout an die Girls.
Punkt. Puh.
Na, ich hatte überhaupt nicht vor, was Schlimmes zu sagen. Es ist einfach nur ein Shoutout an die Girls. Aber es kommt mir so vor, als würde sie, wenn sie quasi dem der anderen Person, wo sie sagt, ey, du hast es nicht gecheckt oder du bist viel zu tief da drin, da kommt es mir vor, als würde sie mit einem Mann reden. Komplett. Wenn so in die End, das war's. Aber das kann sie natürlich auch einer Frau sagen. So, da machen wir keinen Unterschied. Aber es ist auf jeden Fall ein fantastischer Track. Also ich mag den sehr. Es spielt ja auch so ein bisschen mit diesen E-Girl-Phänomenen, was so die Internet-Bubbles angeht. Wie sie das so ein bisschen empowert, ist das falsche Wort dafür. Aber wie sie dem so ein bisschen eine Hymne widmet und aber auf der positiven Seite und nicht auf der andere Menschen beschreiben, eine Persönlichkeit, sagen, oh, das ist so mystisch, das ist so cool, sondern einfach wie Menschen halt sind und das empowert und das auch als einfach was Cooles darstellt, finde ich toll. Und das trifft ja auch genau ihre Bubble. Also muss man ja schon auch sagen, wenn man auch so Konzertvideos sieht, das trifft die Bubble und wenn man auch mit Leuten spricht, es ist mega geil, dass das abgedeckt wird und dass sie eh so eine inklusive Haltung hat zu vielen, zu sehr, sehr vielen Themen, die sie auch gar nicht persönlich bespielt, aber wo sie dann trotzdem da ein gutes Statement setzt, ohne jetzt den politischen Song zu machen, sondern einfach auf der Ebene. Und das finde ich eigentlich viel gelungener und angenehmer.
Mhm, komplett. Also ich bin da, was so jetzt für mich an Spannung bei Apple und Back-to-Back draußen war, holt der mich wieder rein. Also ich war direkt mit diesem super simplen Grundaufbau aus Drums und Bassline komplett drin. Trotzdem ist es aber auch schon, und da habe ich dann auch noch mehr drauf geachtet, so dynamisch gemixt, dass es auch gar nicht groß auffallen würde, wenn jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Elemente dazukommen. Aber natürlich kommen die dann noch hinzu. Also in der Hook dann noch dieser überdrehte Ravey-Synthesizer dazu, der auch ein bisschen trashig klingt, aber vermutlich genauso klingen soll, weil es halt zu diesem Thema der leicht abgefuckten New York It-Girl-Ästhetik passt. Und einfach auf allen Ebenen ist das sehr konsequent. Also es wird dann auch genau in dem richtigen Moment aufgebrochen mit diesem ersten kleinen Klavier-Break, wo man sich schon denkt, ey, das bringt gerade noch so einen frischen, bunten, übersprudelnden Ausbruch rein. Mega geiler Moment. Und dann später wird das natürlich komplett eingelöst, wo dieser Klavier-Sample-Flip so sich komplett entfalten kann. Also auch tolle Kombi, A.G. Cook und Hudson Mohawk. Wie es halt auch so in diesem Vibe bleibt, mit diesem sehr präsenten Piano-Sample. Aber das macht halt aus dieser eher kalten, leicht trashy Y2K 2000er Phase im Einstieg dann nochmal trotzdem irgendwie so ein Happy Club Hymne zum Ende. Also auch da wieder simpler Aufbau, simple Prämisse und trotzdem irgendwie coole musikalische Entwicklung. Und um Charlies persönliche Entwicklung und Zukunft geht es vermutlich so offen wie noch nie auf dem nächsten und vorletzten Track I Think About It All The Time, auf dem sie ihr Verhältnis zum Mutterwerden, was das so für ihr Leben bedeuten würde, dem Zeitdruck, der bei Frauen damit verbunden ist. Und das arbeitet sie alles so ab. Und das ist auch einer, so wie bei So I, der mich beim ersten Hören komplett weggeblasen hat, weil klar hatten wir jetzt auch schon die verletzlichen Seiten des Brad Popstar Partygirl Images auf dem Album, aber so eine toll geschriebene, berührende Abhandlung von Charlie XCX über die Mutterschaft und die Idee, ein Kind in die Welt zu setzen, das hatte ich auf dem Album zumindest echt nicht mehr erwartet. Also insbesondere nicht nach Mean Girls, was aber trotzdem total reinpasst, je länger man drüber nachdenkt, weil natürlich würde dieser Step nicht nur Veränderungen für ihre Karriere und ihre Beziehung und das Privatleben bedeuten, sondern auch so diesen ganzen Lifestyle und die ganze Idee des Popstar-Images. Ja. Also wie sie selber drüber sagt, we're supposed to be sexy and free and fun and wild. Und das wird alles auf eine noch sehr unsichere, aber auch sehr süße Weise auf die Probe gestellt, weil sie mit George jetzt ihr Baby gefunden hat und sich mit ihm vorstellen könnte, ein Baby in die Welt zu setzen. Und das Kernstück des Songs, was auch total sweet ist, ist halt auch diese Begegnung mit einer Freundin, die sie schildert, die Mutter geworden ist und danach so einen ganz anderen Blick auf die Welt hat. Und sie sieht auch die Person ganz anders als davor. Also super sweet und wieder mal sehr verletzlich machend geschrieben auf wirklich sehr stimmungsvolle Produktionen von A.G. Cook und Easy Fun und auch mit einer sehr unschuldigen, unbedarften Art gesungen. Also sie ist hier wirklich auf gar keinen Fall drauf aus, die mega Refrains und die mega Hooklines und Ohrwurm-Melodien abzuliefern, sondern es ist vor allem so dieses, ich muss jetzt diese Gedanken präsentieren, die sie hier wirklich sehr ungefiltert schildert. Und dass sie zu dem Song sagt in einem Interview, I feel like a kid, I don't feel like I can make that decision yet, hört man auch so ein bisschen raus aus dem Song. Also es ist nicht herabwertend gemeint, aber wie sie diese Gedanken aneinander reiht, klingt manchmal so roh und fast schon kindlich. Also so dieses, ich muss diesen Gedanken jetzt hier schnell loswerden und dann kommt der nächste und mit diesem lasse ich mir wieder mehr Zeit. Und dann, es kommt total rüber und erzählt auch, wie nicht bereit sie ist und sich zu dem Thema fühlt, aber trotzdem ist es eine sehr erwachsene Auseinandersetzung. Also ganz viele Gegensätze und ein ganz, ganz besonderer Moment, auch auf die ganze Karriere von ihr betrachtet. Und dadurch, wie anders er auch klingt und wie viel an Attitude und Image-Schichten der auch ablegt, passt er dann auch wieder sehr auf das Album. How sublime, what a joy, oh my, standing there, same old clothes she wore before, holding her child, yeah. She's a radiant mother and he's a beautiful father. And now they both know these things that I don't.
Ja, also ich hatte auch vor, das Rolling Stone Interview zu zitieren, genau mit dieser Zeile, um auch genau das zu verdeutlichen, weil es klingt so, als würde ein Kind zu dir singen, was auf einmal mit ganz ernsten Themen konfrontiert ist und gleichzeitig wird einem auch noch gesagt, ey, du hast übrigens nicht mehr so viel Zeit, also ja, du musst dich schon jetzt auch entscheiden und vielleicht so ein bisschen die Sachen, die dir vorher im Leben wichtig waren, die sind gar nicht so wichtig, je nachdem, was du jetzt entscheidest. Das ist so weird eigentlich, was man da hört, wie sie da singt, gerade so zum Anfang, also erstmal, dass sie so, ja, ich denke da die ganze Zeit drüber nach, so, da ist man schon mal wach, weil man denkt, okay, jetzt kommt ja irgendwas Entscheidendes offensichtlich, weil bis jetzt gab es noch nicht so kontinuierliche, ich kann, komm nicht weg von diesen Gedanken, sondern eher so in dem Moment habe ich eine Empfindung. Mhm. Und das, ja, wird dann zu dem Thema und dann denke ich so, ja krass, ja natürlich. Ja klar, das ist ja auch ein Mensch, der genau dieselben Gedanken hat wie ganz, ganz viele andere Leute, die das auch nicht klar haben und auf einmal in diese Situation geraten und das ist so persönlich auf so einer eigentlich kunstvollen Ebene, weil sie sich ja nun mal diese kindliche Situation bringt, auch so vom Schreibstil und von den Einwürfen, so zwischendurch werden auch so Zeilen hinterhergepresst, wo man dann noch so den Zweitgedanken irgendwie nochmal, das ist ja auch so ein Kinderding, dass man sagt, oh, das hat mich jetzt gestresst, oh, das war jetzt so und so. Also super clever geschrieben und auf diese ganz, ganz merkwürdigen Ebene persönlich, auch wenn man quasi in das jüngere Ich von Charlie XCX irgendwie Einblicke bekommt, die sich halt jetzt nun mal so fühlt in dem Moment. Also wirklich Wahnsinn, dass sowas da auch noch passiert. Ja, und dann kommt 365 und man ist eigentlich wieder so ein bisschen am Anfang, weil man halt eben auch musikalisch wird quasi der erste Track gesampled. Mhm. Also ich mag das richtig gerne und ich liebe das, wenn das so umklammernd ist und das ist hier natürlich zwangsläufig der Fall. Und es ist auch schön, dass wir nicht auf dieser ganz ernsten Familie-Gründen-Ebene enden. Das wäre auch ein krasser Move, aber so finde ich es auch cool, weil es irgendwie auch so ein bisschen zeigt, ja, das ist jetzt, das ist die eine Seite, es gibt aber immer noch die andere Seite. Also nur weil man jetzt ein Kind plant, heißt es nicht gleich, dass man nicht diesen Spaßfaktoren komplett streicht. Mhm. Also ich finde es eigentlich ein sehr, sehr schönes Statement. Das Statement habe ich jetzt reingelesen, aber ja, ich finde es eine schöne Anordnung. Und da haben wir jetzt auch nochmal wirklich so dieses, was ich so ein bisschen unter Hyperpop verstehe und eine sehr knallige, tanzbare Welt, ein bisschen überdrehtes, aber trotzdem halt dann doch Pop gebliebenes Soundbild. Mhm. Einfach sehr, sehr schön. Und was ja auch irgendwie geil ist, dass diese Party, die nie endet, also diese Ebene und gleichzeitig aber natürlich ein Leben, was ja trotzdem weitergeht und dass man da irgendwie so einen Mittelweg findet, finde ich ganz schön und zeigt einerseits halt diese Ekstase in ihrem Leben, aber halt auch die verletzlichen Seiten, die wir dann vorher gezeigt bekommen haben und dass das beides zusammengeht, ist ja auch irgendwie eine schöne Erkenntnis.
Ja, ich finde es auch den perfekten Kreisschluss so, also so den ersten Track wieder aufzugreifen, auch wieder schneller zu machen, was auch wieder so ein kleiner Augenzwinkerer zu dem So I Sophie-Track schön, sein könnte, ja. Wo auch gesagt wird, ne, du wolltest ja immer, dass ich die Songs schneller mache. Aber auch spannend, weil ich am Anfang der Review bei 360 gesagt habe, dass der sich noch gemächlicher anfühlt und das ist hier auf gar keinen Fall mehr so. Also da ist schon wirklich der aufgedrehte Remix und ich finde, dieses Remix-Gefühl kommt auch durch so ihr okay. Am Anfang so rein, das ist so ein richtig so, weil du ihn eben genannt hast, so ein Pitbull hoppt auf dein Remix-Gefühl. Nur ist es sie halt selbst, die ihren eigenen Song remixt und ihn nochmal so partyfähiger macht. Nicht nur mit den musikalischen Änderungen, sondern auch so, die Texte eskalieren auch mehr. Also auch so, hier wird das erste Mal explizit das Brad-Dasein benannt und auch noch ein bisschen mehr Drug-Use erwähnt als vorher, wo es so angedeutet und stilvoller verpackt wird. Und hier ist einfach so full-on, ey, lass uns in den Bathroom gehen, wer hat Bock auf eine Line, wir gehen wild heute. Es ist komplett konsequent, auch das Bumping That hinter jeder Zeile, es schraubt sich alles immer mehr hoch und auch am Ende, wenn dann die Produktion wirklich komplett brazy geht und überdreht, das ist irgendwie genau der richtige Moment dafür. Also du kannst nicht das ganze Album das Party Girl raushängen lassen und dann keinen Song haben, der komplett Nüsse geht. Also da verstehe ich komplett, dass er so endet, auch wenn es dadurch jetzt nicht mein Lieblingstrack oder meistgehörter Track des Albums ist, das wäre Quatsch. Aber es ist halt das logische Ende dieses Party-Rausches und dann auch wieder perfekt im Loop anknüpfend, wie wir es lieben.
So, bevor wir zum großen Fazit kommen, nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr dieses Format unterstützen wollt, dann könnt ihr das vor allem auch finanziell, was uns tatsächlich sehr hilft, dieses Projekt so zeitintensiv, wie es ist, irgendwie auf Vordermann zu bringen. Das
stimmt.
Dann könnt ihr das machen auf Steady oder auf Patreon. Da ist man einmal ab 2, einmal ab 3 Euro dabei. Das liegt immer an der jeweiligen Plattform. Und da gibt es das Vorgespräch. Mm. Da labern wir noch mehr über alles Mögliche, was uns so interessiert in der Musikwelt, aber auch in der Filmwelt und in unserer Welt und unserem Leben. Also da gibt es von allem etwas und mittlerweile auch über 50 Folgen. Also es lohnt sich wirklich da reinzuhören, weil sobald man es abonniert, kann man ja alle hören. Und wer sich unsicher ist, ob man, also auch komplett verständlich, wenn man jetzt nicht direkt Geld ausgeben möchte, beziehungsweise jetzt nicht weiß, habe ich genug, aber ich würde trotzdem mal gerne reinhören, dann geht mal auf Steady, weil da könnt ihr 30 Tage kostenlos ausprobieren und dann gucken, ah, vielleicht habe ich doch noch 2-3 Euro übrig oder auch mehr, wie auch immer, je nachdem, wie ich mir halt geben kann und möchte für so ein solches Projekt. Aber es hilft uns auf jeden Fall und selbst wenn ihr nur den Probemonat macht, motiviert uns das, dass Leute das hören und auch danke und Shoutouts an jeden, der das schon macht und es gibt auch wirklich Leute, die schon sehr lange dabei sind und das muss man echt sagen, es hilft uns, das hier so in der Form am Laufen zu halten und da irgendwie Zeit für zu investieren, was wir auch sehr lieben, aber es ist halt nun mal schwierig, Zeit zu finden.
Korrekt. Siehe
heute, aber das kriegt ihr ja nicht mit. So, und jetzt zum großen Fazit. Also Brad hat mich zum jetzt ganz, ganz offiziell Charlie XCX-Fan gemacht, nicht der Fan von wegen so, ja, die ist mega cool, ich mag die richtig gerne. Ja, ist nicht alles Gold, aber ist die ist schon cool. So, das ist schon auch alles im ja, das ist jetzt ein bisschen experimentell jetzt hier an der einen Stelle, aber nachher in 2 Minuten, dann, wenn du den Drop hörst, wirklich, das ist richtig geil. Das hatte ich schon in meinem Leben und ich glaube, über den Punkt bin ich jetzt hinaus. Jetzt sage ich einfach, also wenn du es nicht fühlst, ist dein Problem. Da habe ich die Brad-Einstellung. und trotzdem mag ich aber vor allem eigentlich jetzt so in der Nachbetrachtung die ruhigen Momente, aber ich glaube, die ruhigen Momente mag ich so gerne, weil die lauten Momente halt auch so einen wegschallern, dass man da zufrieden ist. Und dann sagt man, okay, komm, ey, erzähl mir auch was Privates, was dir auf der Seele liegt. Ach, du willst ein Kind bekommen? Ja, das, ja krass, ja klar, das steht ja auch bei dir im Leben an.
Ja.
Ich kenne dich nicht, aber ich kann irgendwie mitfühlen und wir alle kommen irgendwann mal an solche Punkte im Leben und das ist einfach, das ist schön, dass ein Album das einfängt und dass das irgendwie auch so zeitgeistig einfängt und dann Marketing auch einfach komplett ballert. Ja. Und wir haben jetzt schon oft Alben in den letzten Monaten auch gehabt, die einfach nur eine Farbe und Titel waren, aber das hat nirgendwo so gut funktioniert wie da und nicht mal ansatzweise, True. Weil das einfach eine sehr gut gewählte Farbe ist, mit einer sehr gut gewählten Schriftart. Es klingt dumm, aber es ist nun mal so. Es passt einfach zu dem, was das Album widerspiegelt und wie sich Charlie XCX gibt. Und das ist einfach geil, dass das funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob wir nicht so ein bisschen auch in dieser Internetfalle sind, dass sie da jetzt noch ein bisschen mehr gehypter ist als wirklich in der Realität. Mhm. Also die Radios sind jetzt nicht, glaube ich, Hot Rotation und Charlie XCX am Spielen. Und ist immer noch irgendwie Platz 300 der Spotify irgendwas. Aber ist auch alles nicht schlimm, weil für ihren Kosmos hat es funktioniert und es hat mindestens noch einen Kosmos erreicht. Und das ist ein Riesenerfolg mit so einem tollen musikalischen Werk, auch wenn es halt so einen Track wie Apple gibt und ein, zwei Sachen, wo ich sage, naja, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt nicht die 10 von 10, für mich persönlich, auch wenn das amerikanische Reviewer anders sehen, aber es ist schon nah dran und das finde ich halt krass, weil ich komme halt von einer Position, wo ich das nicht erwartet hätte.
Ich würde in meinem Fazit, weil du es gerade so schön gesagt hast mit dem Bubble-Thema, aber auch ein bisschen drüber hinaus, noch mit einer kurzen Anekdote reinstarten. Wir waren neulich auf einer Party bei einem sehr guten Freund, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass der grundsätzlich Charlie XCX hört, und dann hatten wir quasi eine große Box im Beschlag, auf die immer so wartelistmäßig Songs reingezogen wurden, und immer wenn die Warteliste leer war, kam ein weiterer Song von Brad oder zwei. Und daraus habe ich geschlussfolgert, krass, der hat vorher Brad gehört, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann habe ich ihn darauf angesprochen und da meint er so, ey, ehrlich gesagt, ich hatte das an, weil ich dachte, für den Fall der Party, dass gerade nichts läuft, das ist ja das, was man gerade so hört, wenn man nice Party machen will. Smarter Mann. Aber halt auch ein Zeichen dafür, wie gesagt, ist es auf jeden Fall noch Bubble-Thema. Meine Eltern werden jetzt nicht den Brad Summer celebraten und ich glaube auch viele Leute in unserem Alter nicht, die irgendwie auf Provinzkonzerte gehen oder sowas Gottloses.
völlig unnötiger.
Und trotzdem hat es auf jeden Fall eine größere Bubble erreicht. Sie muss sich auf jeden Fall um den größeren Commercial Success, den sie auch auf dem Album hinterfragt, keine Gedanken mehr machen. Das Album ist super. Es ist dancey, funny, rumbubbelnd, aber auch nicht flach. Es hat Bobs und Cries und Gänsehaut und persönlichste Tracks bis jetzt, aber auch ja, halt, also wirklich sad Tracks wie Sau, die man gar nicht erwartet hätte. Es sprengt viele Rhythmen und Formeln, aber büßt auch nichts an der Hitlastigkeit ein, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen. Und das ist mir erst eingefallen, während du drüber geredet hast, während der Review. Es hat schon wirklich das meiste Mainstream-Potenzial von ihren letztjährigen Releases, aber verliert auch nichts an Kanten. Und es ist auch sehr komplett sie und es ist auch sehr ihre Essenz. Also es finde ich crazy, wie ein Album so sehr die Essenz einer Künstlerin sein kann, Kanten haben kann wie Sau, aber trotzdem diesen Mainstream-Appeal, zum Beispiel Crash, fühlte sich auf jeden Fall poppiger an und hatte aber viel weniger Kanten, die mir dann als Hardcore-Fan gefehlt haben. Und das Ding hat halt einfach Ecken und Kanten wie Sau, Momente, die, wie du sagst, jetzt nicht hoch und runter im Radio laufen, aber trotzdem riesen Hitpotenzial. Und deswegen erleben wir den Brad Summer und deswegen laufen wir rum und gucken überall Sachen mit Grüntönen an und denken, haha, das ist ja Brad-coded. Und das Momentum wird auch sehr gut geritten, muss man sagen. Also das Album kam, die Bonustracks kamen, der Lord-Remix kam, und wenn jetzt noch das Remix Album kommen sollte, dann wird es auch noch ein Brad Herbst und ein Brad Winter.
Ich freue mich drauf.